Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im größten Dopingprozess in Deutschland seit 20 Jahren steht das Urteil jetzt fest. Der Sportarzt Marc Schmidt, der wurde für seine Täterschaft in der sogenannten Operation Aderlass zu 4 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Schmidt wurde vom Landgericht München II schuldig befunden, in 24 Fällen Dopingmethoden angewendet zu haben, zudem in 2 Fällen unerlaubt Arzneimittel in den Verkehr gebracht zu haben. Zur Haftstrafe kommen noch ein 3-jähriges Berufsverbot und eine Geldstrafe von 158.000 Euro dazu. Zudem wurden auch 4 Mitangeklagte zu etwas geringeren Strafen verurteilt. Sie hatten sich unterschiedlich stark in Schmidts Doping-Netzwerk eingebracht. Das hat jahrelang und über mehrere Länder in Europa existiert. Ja, und die Aufdeckung und die Entdeckung im Laufe der Ermittlungen, das Urteil gegen Schmidt und die Folgen besprechen wir mit einem Kenner der Radsportszene. Seit knapp 30 Jahren ist er als Radsporttrainer im Leistungssportbereich aktiv und erfolgreich. Ich sage hallo, Manfred Munk.
Hallo, Herr Asmus.
Herr Munk, bevor wir mit Ihnen über das Urteil und die sich daraus ergebenden Folgen sprechen, da zeichnen wir den zeitlichen Verlauf der Operation Aderlass, durch die der ganze Fall ja ans Licht kam und Marc Schmidt schließlich aufflog, nochmal kurz nach. Losgetreten hatte den Fall eine ARD-Doku, in der der österreichische Skiläufer Johannes Dürr umfassend über Dopingpraktiken im Sport ausgepackt hatte. Dürr hatte den Ermittlern auch Namen genannt, unter anderem den des Erfurter Sportarztes Marc Schmidt, des mutmaßlichen Drahtziehers des Dopingnetzwerkes. Schmidt war während seiner beruflichen Laufbahn auch zuvor Teamarzt bei Milram und Gerolsteiner gewesen. Bei der nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld in Österreich waren dann die ersten Sportler, die mutmaßlich zum Dopingnetzwerk von Schmidt gehörten, festgenommen worden und in Erfurt wurde parallel auch der deutsche Arzt verhaftet. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde dann deutlich, wie weit verzweigt dieses Dopingnetzwerk wirklich war und wie groß vor allem auch die Auswirkungen waren. Und das erklärte der leitende Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber hier.
Wir haben praktisch jegliche Art an hochkarätigen sportlichen Wettbewerben und Veranstaltungen ermittelt. Es geht über von Olympischen Spielen über Welt- und Europameisterschaften, nationale Meisterschaften und insbesondere im Radsport halt praktisch jegliches Großereignis.
Die Ermittler identifizierten 23 involvierte Sportler aus 8 Nationen. Darunter waren Wintersportler, aber auch Sommersportler und eben auch mehrere aktive und ehemalige Radsportler, die insgesamt in rund 150 Fällen unter Anleitung und Aufsicht von Marc Schmidt Blutdoping betrieben haben sollten. Darunter zum Beispiel auch Alessandro Petacchi, Stefan Denifel, Georg Breitler oder auch Danilo Hondo. Und im Laufe der folgenden Monate gestanden einige von denen dann auch ihre Beteiligung, wie hier Hondo im Interview mit der ARD, indem er auch Schmidt belastete.
Einmal bei Mailand Sanremo, dann zu den Klassikern in Belgien und dann auch nochmal zur Tour de France. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass man sich keine Sorgen machen müsste, dass das die sicherste Methode wäre, zu dopen, die absolut nicht nachweisbar wäre.
Zahlreiche Beteiligte wurden dann von der UCI zum Teil rückwirkend gesperrt. Und am 13. Dezember 2019 erhob dann die Staatsanwaltschaft München 1, Schwerpunkt Doping, Anklage gegen Marc Schmidt und 4 seiner Helfer. Der leitende Oberstaatsanwalt Kai Gräber erklärte die Vorwürfe.
Den Angeklagten liegt zur Last arbeitsteilig und in wechselnder Zusammensetzung an Blutdoping-Behandlungen teilgenommen zu haben. Man hat sich praktisch schon vor der jeweiligen Saison mit dem Sportler zusammengesetzt, hat den Rennplan studiert. Es wurde dann kurzfristig vor den Rennen halt Blut zugeführt. Das Blut hatte man im Vorfeld in der Ruhephase, also zwischen den Saisons, abgenommen und hat dann diese Maßnahmen entsprechend flankiert, indem man entweder Medikamente parallel mit eingenommen hat oder halt nach den Rennen mit Salzwasser operiert hat, um dann etwaige höheren Werte für die Dopingkontrollen zu verschleiern.
Am 29. September 2020 legte der Angeklagte Marc Schmidt dann ein Geständnis ab. Er erklärte, nach 2012 vor allem Winter- und Radsportler gedopt zu haben. Er bestritt aber Dopingpraktiken in seiner Zeit als Teamarzt für Milram und Gerolsteiner. Und am 13. Januar 2021 wurde dann im Rahmen der Operation Aderlass die erste Freiheitsstrafe ausgesprochen. Der ehemalige österreichische Radprofi Stefan Denifel wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, 16 Monate davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. Und jetzt wurde dann auch das Urteil gegen Marc Schmidt gesprochen. Wie gesagt, 4 Jahre und 10 Monate Haft, dazu Berufsverbot über 3 Jahre und eine saftige Geldstrafe. Herr Munk, wie wird denn das Urteil in Radsportkreisen aufgefasst und kommentiert?
Also es ist schon von der Dauer eine drakonische Strafe, ist auch einmalig bisher in der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Hintermann in Anführungszeichen, also ein Arzt, dermaßen sanktioniert wird. Bisher waren ja immer die Sportler die Betroffenen, die Athleten, also dann mit Sperren und Geldstrafen. Aber dass man jetzt einfach mal ja wirklich mal ein Hintermann so bestraft, ist für mich schon erstaunlich. Für mich wird auch so ein bisschen Exempel statuiert, weil der Dr. Schmidt, der war ja schon im Schumacher-Prozess 2013 in Stuttgart, auch einer der Protagonisten, der öfters beschuldigt worden ist, also mit Dopingpraktiken. Allerdings ist auch in Stuttgart der ganzen Geschichte niemals wirklich nachgegangen worden. Aber da ging es auch ums Thema, hat Stefan Schumacher Hans Holzer betrogen. Deswegen wollte man vielleicht auch sich jetzt mit den ganzen Protagonisten außerhalb nicht so beschäftigen. Ging ja darum, ein Bild also zu malen, ob das im Team bekannt war, die ganzen Vorkommnisse.
Jetzt hat Herr Schmidt ja in seinem Geständnis dann auch erklärt, ich habe Sportlern beim Doping geholfen, aber erst ab 2012. Sie hatten den Fall Schumacher angesprochen, der natürlich noch etwas mehr zurückliegt. Wie glaubhaft ist denn das, dass er als Teamarzt des Teams Gerolsteiner und auch vorher im Team Milram mit den Praktiken dann noch gar nicht in Berührung gekommen sein soll, erst danach angefangen hat?
Kann ich mir wenig vorstellen. Also, dass da eine Pause zwischendrin war. Also, dass er da nichts gemacht hat. Vor allem sind auch noch Werkzeuge vom Herrn Matschiner aufgetaucht, also eine Zentrifuge. Und der Herr Matschiner, der war ja damals Betreuer vom Herr Kohl, von Bernhard Kohl. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da zwischendrin nichts gewesen sein soll. Wahrscheinlich nicht nachweisbar, um die Haftstrafe noch kürzer zu halten, beziehungsweise um nicht noch mehr Angriffspunkte zu bieten.
Jetzt hatte Schmidt ja in seinem Geständnis im September letzten Jahres dann auch erklärt, dass Motivation für seine Entscheidung gewesen war, beim Doping zu helfen, die Faszination und die Liebe zum Sport, das ist ein wortliches Zitat, gewesen wäre. Und damit hat er dann eben begründet, dass er diese Eigenbluttherapie dann angewendet habe bei seinen Athleten. Und er sagte, Doping gehört zum Leistungssport, ohne geht es nicht. Er habe einfach nur helfen wollen, für Chancengleichheit sorgen wollen. Das ist eine ähnliche Argumentation, wie Jan Ullrich sie einst auch mal dann öffentlich machte und woraus er dann für sich ableitete, ich habe niemanden betrogen.
Dr. Fuentes hatte ja eine ähnliche Argumentation. Er wollte seine Athleten schützen, in denen ihnen Medikamente verabreicht hat. Also das sind so Aussagen aus den dunkelsten Zeiten des Radsports. Und aber für mich immer noch erstaunlich, es sind ja auch Athleten wie Pierre-Emile Lang, Georg Breitler und auch Stefan Denifel jetzt noch mit involviert gewesen, die auch noch vor ein paar Jahren gefahren sind mit Blutdoping. Also es ist schon eine Sache, wo man sich dann fragt, wie sauber der Sport ist. Es wird viel mehr kontrolliert und man kann auch deutlich mehr feststellen, aber man hat auch gesehen, dass Blutdoping immer noch anscheinend eine Methode ist, die relativ schwer nachweisbar ist.
Wir hatten diese Argumentation eben schon angesprochen, die er anfügt zu seiner Entlastung letztlich. Sie hatten das mit dem Vergleich zu Fuentes schön beschrieben. Jetzt hat Schmidt ja auch gesagt, nicht nur, dass er eben Chancengleichheit herstellen wollte, er wollte auch dafür sorgen, weil sowieso gedopt wird, dass es dann wenigstens auf saubere Art und mit der klinisch besten und verträglichsten Lösung passiert. Gibt das tatsächlich Sportler, die man mit sowas ja letztlich überreden kann, Doping anzunehmen oder die das tatsächlich glauben? Oder Wie reagieren Sportler in so einer Situation, wo sie sich dann für Doping entscheiden? Blenden die bewusst die Risiken, die ja mit allem verbunden sind, eigentlich aus?
Danilo Hondo hat es ja ganz gut beschrieben, auch wenn ich nicht glaube, dass er erst jetzt beim Dr. Schmidt mit Blutdoping angefangen hat. Aber er hat ja gemeint, er hatte durch die Dopingsperre, die er bei Gerold Steiner hatte, einiges an Geld verloren und wollte nochmal auf ganz hohem Niveau fahren. Und hat dann auch dann die Dienste angenommen vom Dr. Schmidt, der ja auf ihn zugekommen sein soll und hat ihm das angeboten, die ganze Geschichte. Ich glaube, da sind auch wirtschaftliche Zwänge dabei. Also einfach, weil der Sportler hat eine begrenzte Zeit, in der er Geld verdienen kann. Und wenn er halt jetzt keine Ausbildung hat, keinen Beruf, jetzt auch keine Ambitionen, hinterher direkt was zu machen, ist die Verlockung wahrscheinlich relativ groß, nachzuhelfen. Und umso höher das Niveau ist, umso mehr wird wahrscheinlich auch da der Sportler dann für sich in Kauf nehmen, wobei Blutdoping eine ganz heikle Sache ist, also bis zum allergischen Schock. Und damit man natürlich die Gesundheit der Athleten gefährdet.
Und das ist ja was, wo dann eben Schmidt auch gesagt hat, das wollte er in erster Linie sicherstellen. Es ging ihm um die Sicherheit des Behandelten. Geld wollte er eigentlich gar nicht verdienen. Das finde ich jetzt sehr unglaubhaft, auch von seinen Anwälten, das öffentlich dann auch im Verfahren zu vertreten.
Er hat es ja nicht ganz umsonst gemacht. Also da sind schon bestimmte Summen geflossen, muss man sagen, und hat ja auch wirklich ganz viele Sportarten beliefert. Also es war jetzt nicht nur Radsport, es war Skilanglauf, es war Eisschnelllauf, war ja auch Marathon auf Hawaii auch noch im Gespräch gewesen, wo er die Leute hat dann auch also mit Blutdoping versorgt. Was natürlich ein bisschen haarsträubend war, wenn er die Leute dann auch einfach das Blut refundiert hat und hat sie dann ins Flugzeug gesetzt. Also das ist ja schon lebensgefährlich.
Zumal manche Transfusionen dann auch auf irgendwelchen Hinterhöfen, auf irgendwelchen Parkplätzen stattgefunden haben sollen, wenn man das alles glaubt, was man so lesen kann.
Also da wurden bestimmt keine Hygienevorschriften eingehalten. Und für einen Sportler eine ganz heikle Kiste und man muss sich dann immer wundern, wie lange das auch noch gut geht.
Zudem Schmidt ja auch noch Medikamente verabreicht haben soll, die gar nicht für die Anwendung am Menschen gedacht waren. Da ist dann auch sehr viel Glück wahrscheinlich mit im Spiel, dass die Dosierungen dann sehr niedrig waren, dass da dann am Ende nicht noch Gesundheitsschäden größerer Natur dann sofort erwachsen sind.
Genau, die Sportler hatten ja auch dann negative Nebenwirkungen. Also sie haben gemerkt, dass es ihnen nicht gut tut. Aber das war wahrscheinlich dann das geringste Übel, dass der Sportler sich nicht gut gefühlt hat. Also da können noch viel schlimmere Sachen passieren. Man spielt ja dann mit der Gesundheit und dem Leben auch der Athleten.
Wie sehr wirft dieses Urteil jetzt auch den Radsport? Sie hatten vorhin schon gesagt, dass natürlich dann in den letzten Jahren nicht alles wirklich sauber zugegangen ist, den Radsport dann auch zurück im Bemühen, dann einfach auch so ein Image wieder aufzubauen, was ja jahrelang sehr nach unten gekehrt wurde, was einfach nicht zerstört worden war, dieses Image, sondern da jetzt wieder das saubere Image sich wiederzugeben. Wie viele Jahre braucht das jetzt, um das aufzuarbeiten aus Ihrer Sicht?
War jetzt ja nicht nur Radsport dabei jetzt, also bei den Athleten, es war ja Ausdauersport allgemein natürlich, wenn Radsport, wo in den letzten Jahren besonders gelitten hat, überhaupt ganz, ganz schwierig. Und was für mich ein bisschen bedenklich ist, also dass keinerlei Hintermänner oder jetzt auch Namen weiter aufgedeckt worden sind. Es gibt ja die Aussage, dass noch zwei deutsche Radprofis die Tour de France gefahren sind. Einer soll noch aktiv sein, auch Kunden vom Dr. Schmidt gewesen sind. Aber das war in München überhaupt kein Thema. Es ging wahrscheinlich nur um Dr. Schmidt und die Vergehen, die er gemacht hat. Aber die vielen Athleten, die da ja also genannt worden sind oder in Verdacht gebracht worden sind, ohne Namen zu nennen, da ist anscheinend nichts gemacht worden. Und das ist schade, weil dann auch wieder so eine Art Generalverdacht entsteht. Wenn es jetzt 5 oder 6 Leute gewesen wären, hätte man sagen können, gut, das waren diese 5 oder 6 Leute. Aber wenn man dann jetzt sagt, es sind 2 deutsche Athleten, die Tour de France gefahren sind, also das wird ja erstmal hängen bleiben.
Das auf jeden Fall. Und da werden vor allem auch Spekulationen dann natürlich ins Kraut schießen, an denen wir uns jetzt aktuell natürlich nicht beteiligen. Aber jetzt fand dieses Verfahren ja auch unter Corona-Bedingungen statt, mit ganz besonderen Auswirkungen natürlich. Es mussten auch zahlreiche Teilpunkte der Anklage dann fallen gelassen, beziehungsweise es wurde darauf verzichtet, das weiter zu untersuchen. Die von Ihnen angesprochenen Punkte, fielen die da aus Ihrer Sicht auch mit rein, weil eben Zeugen nicht gehört werden konnten, die gar nicht nach Deutschland kommen konnten aus Corona-Gründen?
Auf jeden Fall. Also es ist eine sehr, sehr hohe Strafe, auch zu Recht. Also einfach, weil für die Sportlerinnen und Sportler Lebensgefahr bestand. Allerdings wäre es für einen Sport allgemein nützlich gewesen, finde ich, wenn man jetzt einfach noch dieses Netzwerk hätte mehr aufdecken können, vielleicht noch mehr Hintermänner festnehmen oder jetzt auch einfach ins Visier nehmen können. Also um einfach im Sport weiterzuhelfen, aufgrund von der ganzen Geschichte, dass jetzt nicht alle da waren, aber es war ja damals schon 2013 beim Schumacher-Prozess, also wo man nicht wirklich nachgehakt hat, bleibt immer so ein bisschen ein Generalverdacht und das ist nicht gut und schon gar nicht gut für einen Radsport, finde ich sehr bedauerlich.
Glauben Sie denn, dass jetzt im Zuge dieser Ermittlungen weitere Ermittlungen angestellt werden, die jetzt vielleicht losgelöst vom Fall Schmidt oder zumindest in weiteren Ausläufern vom Fall Schmidt dann näher untersucht werden?
Auslöser war ja der Herr Dürr, also dass überhaupt die ganze Sache ins Rollen gekommen ist und das ging ja auch von Österreich aus, also mit Amtshilfe nach Deutschland. Österreich sind ja auch, finde ich, schon relativ viele Sportler verurteilt worden oder auch Urteile gesprochen worden. Und jetzt hier in Deutschland tut man sich ein bisschen schwer oder es geht etwas sehr langsam. Jetzt auch Danilo Hondo, klar, war da jetzt in der Schweiz beschäftigt als Trainer. Aber es sieht für mich jetzt nicht unbedingt so aus, als ob man in Deutschland wirklich ganz konsequent der Geschichte nachgeht.
Jetzt hat man gesagt, dieses Urteil, das ist auch ein Stresstest für das 2015 verabschiedete Anti-Doping-Gesetz. Hat denn das Gesetz jetzt nach diesem Prozess, nach diesem Urteil aus Ihrer Sicht diesen Stresstest bestanden? Wie würden Sie es einschätzen?
Also durch die Höhe der Strafe auf jeden Fall. Also da ist ein ganz klares Zeichen gesetzt worden. Aber was für mich jetzt noch zu hinterfragen ist, klar, es wird wahrscheinlich ganz viele abschrecken, jetzt einfach die Höhe der Strafe, aber diese Hintermänner oder Netzwerke oder auch Athleten, die noch beteiligt waren, das ist mir alles so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich finde auch, dass der Prozess sehr, sehr lange gegangen ist, dafür, was am Ende aufgedeckt wurde.
Und das, vermuten Sie, hat nicht nur mit den Corona-Gründen zu tun?
Ich weiß es nicht, was da die Hintergründe sind, was da die Motivation ist, ob man da nicht weitermachen wollte, nicht weitermachen konnte. Wenn jetzt zwei deutsche Radfahrer, Radprofis beschuldigt sind, da werden sehr wahrscheinlich auch Anwälte mit drin hängen. Also dass es auch einfach rechtlich schwierig ist, da weiterzukommen.
Dann schauen wir mal, wie die Entwicklung weitergeht. Was wünschen Sie sich denn für 2020 generell für den Radsport? Jetzt mal losgelöst von diesem Urteil.
2021
natürlich.
Dass die großen Rundfahrten stattfinden, dass wir einen normaleren Rennbetrieb haben, wie jetzt im letzten Jahr, also wie 2020. Und auch einfach, dass so Geschichten wie mit dem Dr. Schmidt jetzt so erst nicht mehr stattfinden, wobei das natürlich nie ausgeschlossen ist. Aber ich denke auch einfach, dadurch, dass der Prozess stattgefunden hat und dass man jetzt eine sehr hohe Strafe verhängt hat, dass das auch ein Zeichen an die Sportszene allgemein ist.
Manfred Munk, vielen Dank.
Bitteschön.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.